Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem wöchentlichen Podcast. Der Iran befindet sich seit gut 10 Tagen mit den USA und Israel im Krieg. Und obwohl US-Präsident Donald Trump diese Woche im Sender CBS News erklärte, der Krieg sei so gut wie beendet, verlaufe weit vor dem Zeitplan und die iranischen Raketen seien nahezu vollständig zerstört, so wissen wir, ein tatsächliches Ende dieses Konflikts liegt noch in weiter Ferne. Entsprechend lautet der Titel der heute erschienenen FF: Bomben ohne Plan. Für diese Titelgeschichte hat Zeitjournalist Ulrich Ladurner, der als Auslandskorrespondent für viele Jahre aus dem Iran, Irak, Afghanistan und Pakistan berichtet hat, die Ereignisse in und um den Iran für uns eingeordnet. Und wir gehen in dieser Titelgeschichte auch der Frage nach, welche wirtschaftlichen Auswirkungen diese Entwicklungen auf Südtirol haben. Ja, und wie sich dieser Konflikt auf die Börse auswirkt, darüber spreche ich in diesem Podcast. Zu Gast bei mir im Studio ist der Volkswirt Armin Weißenegger. Er bringt über 25 Jahre Erfahrung im internationalen Bank- und Finanzwesen mit und verantwortet bei der Südtiroler Sparkasse die Verwaltung des bankeigenen Vermögens und der Liquiditätsreserven, aber auch die Kapitalmarktaktivitäten. Damit hat er also die Finanzmärkte tagtäglich bestens im Blick. Guten Tag, Herr Weißenegger. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie hier bei uns zu Gast sind im Podcaststudio. Sie waren ja vor rund einem halben Jahr, Anfang Oktober, zu Gast bei den FF Talks zum Thema Weitsicht Investment im Unternehmen WF Mechanik in Farm. Seither hat sich an den Finanzmärkten einiges getan. Die Lage hat sich erstmal beruhigt. Seit einigen Tagen ist sie wieder mehr als angespannt. Die USA und Israel haben einen neuen Krieg im Nahen Osten begonnen. Wir haben heute Dienstagnachmittag, wo wir diesen Podcast aufzeichnen. Geben Sie uns doch einen Überblick aus Ihrer ganz persönlichen Sicht. Mit welchem Ziel haben die USA und Israel den Iran angegriffen?
Ja, das ist bereits eine knifflige Frage, weil es ja keine offiziellen Kriegsgründe gibt. Ich denke, aus meiner persönlichen Sicht gibt es eine Reihe von halboffiziellen und auch eine ganze Reihe von inoffiziellen Beweggründen. Die halboffiziellen Beweggründe sind auf Seite Israels natürlich der Wille, dass Iran keine Atomwaffen bekommt, die USA zusätzlich noch, dass Iran nicht mehr Unterstützer im Nahen Osten weiterhin fördert, Houthi und wie sie alle heißen. Und die inoffiziellen Beweggründe sind aber weit interessanter, denke ich.
Aus Ihrer Sicht?
Ja, zum einen haben wir es hier innenpolitischer zu tun in Israel. Netanyahu hat ja ganz eine Reihe politischer und juridischer Probleme. In den USA natürlich lenkt man gern ab von den Epstein-Files, aber aus meiner Sicht der Hauptbeweggrund in den USA ist China. Und zwar deshalb, weil Iran 90% des Erdöls, das exportiert wird aus Iran, landet in China. China bezieht 50% des Energieaufkommens aus Iran. Und wenn es USA schaffen, wie nach dem zweiten Golfkrieg oder jetzt in Venezuela, Hand anzulegen und das Erdöl Irans in Besitz zu nehmen, dann kann das doch im Wettlauf gegen China, das ja die treibende Kraft sein wird in diesem 21. Jahrhundert, doch ein entscheidender Punkt auch werden können.
Ja, und Sie sprechen jetzt auch schon das Thema an, das Thema Erdöl. Seit Beginn dieses Iran-Kriegs ist der Preis um etwa 50% gestiegen, also von $70 pro Barrel Ende Februar auf zeitweise Anfang dieser Woche $120 pro Barrel. Was bedeuten denn diese steigenden Energiepreise für die globale Konjunktur?
Ja, das hängt ganz davon ab, wie lange diese Erdölpreise auf diesem hohen Niveau verharren werden. Der Internationale Währungsfonds sagt, wenn ein Erdölpreis für ein Jahr lang um $10 ansteigt, dann kann das ungefähr 0,4% an zusätzlicher Inflation bringen und die Wirtschaftsleistung weltweit um 0,2% reduzieren. Von dem her, wenn wir es hier nur mit einem kurzen Konflikt zu tun haben, wo der Erdölpreis nur für kurze Zeit auch bedeutend ansteigt, sich das aber dann widerlegt, dann sind die Auswirkungen, denke ich, relativ überschaubar. Aber wenn das jetzt 6, 9, 12 Monate geht, dann kann das doch auch realwirtschaftliche Auswirkungen haben.
Ja, und das ist die entscheidende Frage, also wie lang dieser Krieg dauern wird. Noch haben die Energiepreise nicht das Ausmaß von 2022 erreicht, nachdem sie nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine ja gar Spitzenwerte bis zu 159 US-Dollar pro Barrel erreicht haben. Kann das noch kommen in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen?
Ja, das ist leider nicht auszuschließen. Also der katarische Finanzminister hat ja auch, oder Energieminister hat ja auch bekannt gegeben, dass falls der Konflikt länger andauert, dass er ähnliche Stände sieht im Erdöl. Von dem her ist das nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber die Tatsache, dass es auch keine offiziellen Kriegsgründe gibt, gibt uns auch Spielraum. Und zwar in dem Sinne, dass Trump jederzeit bekannt geben kann, dass seine Ziele, welche das auch immer sind, erreicht worden sind. Und so wie dann der Konflikt begonnen hat, kann er auch enden. Denn die Wall Street hat ja schon ein passendes Akronym gefunden für Trump. Also Trump Taco, Trump always chickens out. Also Trump macht immer einen Rückzieher. Und wenn die Benzinpreise in den USA so stark ansteigen, dass er riskiert, dann noch mehr riskiert, im Oktober, im November die Wahlen zu verlieren, dann wird er auch wieder einen Rückzieher machen.
Es passieren ja im Moment, seit diesen amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran vor 10 Tagen, kaum noch Schiffe durch diese sogenannte Straße von Hormuz, also diese Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Durch diese Meerenge werden ja normalerweise 1/5 des weltweiten Ölhandels transportiert. Welche globalen Folgen hätte denn eine längere Blockade dieser Meerenge?
Ja, das ist ein Novum. Also auch in den ersten 2 Golfkriegen war die Straße von Hormuz immer geöffnet. Und die Straße von Hormuz ist ja nur 50 Kilometer breit, aber die Fahrrinne ist nur 3 Kilometer breit. Also von dem her ist das wirklich eine Meerenge. Die Auswirkungen würde vor allen Dingen Asien treffen. Und wie wir gesagt haben, ein Großteil des Erdöls ist Richtung Asien unterwegs. China, aber auch Japan, Südkorea, Indien auch viel. Europa eher außen vor vom Erdöl, dass die Straße von Hormuz passiert. Und die USA sind sowieso Eigenversorger. Von dem her würden im ersten Moment die asiatischen Länder unter Erdölmangel leiden, aber Europa natürlich spürt den höheren Erdölpreis deutlich, auch wenn die Bezugsquellen andere sind.
Die Frage ist, oder vielleicht können Sie es uns in einfachen Worten erklären, warum sind bei uns nun die Benzinpreise bereits so schnell angestiegen, je nach Zapfsäule innerhalb einer Woche um 20 bis 30 Cent, wodurch die Lager im Moment noch gefüllt sind?
Ja, das stimmt, die Lager sind noch gefüllt und das Erdöl, das sich heute in diesen Lagern drin befindet, ist schon vor Wochen und wahrscheinlich auch Monaten gekauft worden. Auf der anderen Seite natürlich gibt es globale Benzinpreise, gibt es globale Dieselpreise und Europa, wie alle Länder, stehen im Wettbewerb miteinander, vor allen Dingen im Dieselbereich. Das ist ja der Treibstoff, der am meisten benutzt wird für Schiffe, Industrien, Flugzeuge und so weiter. Da trifft unmittelbar erhöhte Nachfrage auf ein sinkendes Angebot. Und deshalb passen die Energieunternehmen die Preise schnell an, weil sie wissen, wenn Italien nicht kauft, dann kauft ein anderes Land. Also man sieht durchaus, dass die Margen dieser Raffinerien oder Energieunternehmen in diesen Zeiten ansteigen. Andererseits natürlich wäre es auch schwieriger vermittelbar, wenn vielleicht morgen die Energiepreise wieder sinken, aber die Benzinpreise weiter steigen mit der Ausrede oder mit der Begründung, ja, aber vor einem Monat, 2 Monaten waren die Preise hoch. Das wäre auch irgendwo schwierig vermittelbar.
Nun wissen wir ja, dass Deutschlands Wirtschaft bereits schwierige Monate hinter sich hat, gerade die Automobilzulieferindustrie bzw. die Automobilindustrie. Und wir haben jetzt die vergangenen Tage gehört, endlich war ein kleines Pflänzchen Hoffnung in Sicht, also für Deutschlands Wirtschaft. Wie sehen Sie denn den Blick auf Italiens Wirtschaft, gefährdeter Krieg im Nahen Osten, das italienische Wirtschaftswachstum?
ich würde sagen, nicht mehr und nicht weniger als die europäische Wirtschaft als ein Ganzes. Von dem her auch hier wieder, wenn der Konflikt relativ schnell wieder vorbei ist, dann denke ich, dass Europa und Italien mit Europa ganz gut überstehen wird. Und die Aussichten waren ja bis vor einigen Wochen ganz, ganz positiv. Aber natürlich, wenn wir sehen, Erdölpreise bei 120, 150 oder mehr Dollar für 6-9 Monate, dann natürlich wird es dazu kommen, dass gar einige Unternehmen wahrscheinlich ihre Produktion zurückschrauben müssen, weil es sich einfach rechnerisch nicht mehr rentiert, zu produzieren.
Gehen Sie davon aus, dass uns ein ökonomischer Flächenbrand bevorsteht?
Zum aktuellen Zeitpunkt denke ich nicht. Also wir sind noch in einem Stadium, wo die Erdölpreise zwar erhöht sind, aber noch nicht übertrieben hoch sind. Wir haben ja noch volle Erdöllager, wir sind im Frühling. Also von dem her kommt jetzt auch die günstigere Saison, wo man weniger heizen muss, beziehungsweise weniger Energienachfrage besteht. Viele mittlerweile haben auch mit erneuerbarer Energie deutlich aufgerüstet und von dem her kann man da auch gar einiges damit kompensieren. Also Basisszenario ist, dass wir vielleicht ein bisschen weniger Wachstum sehen, aber nicht, dass wir zu einem Flächenbrand ausarten.
Diese globale Konjunktur, diese europäische Konjunktur, die hat ja natürlich auch immer Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Blicken wir genau auf diese Finanzmärkte nun. Was macht der Iran-Krieg damit?
Ja, der Iran-Krieg bringt Unsicherheit und natürlich die Unsicherheit ist Gift für die Finanzmärkte. Wir haben seit den Höchstständen 2026 ungefähr 10% verloren an den Finanzmärkten. Das klingt viel, aber de facto haben wir einfach nur die Gewinne, die in 2026 eingefahren worden sind, wieder abgegeben. Also wir sind auf den Niveaus vom 1. Januar, wenn wir so wollen. Und Investoren, die auch schon vor 3 oder 5 Jahren investiert haben, die sitzen immer noch auf guten Gewinnen. Also die Märkte haben in den letzten 3-5 Jahren zwischen 11% und 16% verdient pro Jahr.
Also Sie sprechen davon, also dass die Märkte jetzt in dieser Zeit um rund 10% verloren haben. Hätten Sie aber einen noch größeren Börsenschock erwartet?
Ja, also in der Tat ist die Marktkorrektur bislang nur sehr moderat ausgefallen. Das liegt auch daran, dass die Finanzmärkte denken, dass der Konflikt nur von sehr kurzer Dauer ist. Und die Finanzmärkte schauen ja immer weit in die Zukunft und fragen sich, wie werden sich die Unternehmensgewinne entwickeln. Wenn es eben effektiv nur ein Konflikt ist, der von kurzer Dauer ist, dann werden sich die Unternehmensgewinne weiterhin gut entwickeln und deshalb die Aktienkurse auch steigen. Man sieht generell, dass nach 12, 24 Monaten Aktienkurse auch nach Kriegsfällen deutlich höher stehen, auch 73 mit der Erdöl, mit dem ersten Erdölschock und Krise. Da haben die Aktienmärkte zwar in der Zwischenzeit 40% verloren, aber nach 2,5 Jahren standen sie wieder höher.
Wenn wir aber jetzt einen Blick noch einmal konkret auf die Börsen werfen, wir haben gesehen, der deutsche Leitindex DAX, der ist auf dem tiefsten Stand seit Monaten gefallen. Starke Einbrüche hat es vor allem aber an den Börsen in Ostasien gegeben, allen voran in Tokio und in Seoul. Warum gerade dort? Also in Europa haben sich die Börsen, die haben zwar zu Beginn dieser Woche auch verloren, aber sie haben sich relativ schnell erholt. Aber warum diese starken Einbrüche in Ostasien?
Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen waren das auch die Märkte, die seit Jahresanfang am besten performt haben. Also da hatte man auch schon Zuwachsraten von 20 und mehr Prozent. Einzelne Aktien, große Aktien, bedeutende Aktien in Südkorea haben sogar 80% verdient. Von dem her handelt es sich hier um Gewinnmitnahmen, zum einen. Zum anderen, wie wir vorher gesagt haben, ist Asien am unmittelbarsten betroffen von Erdöl oder von mangelnden Erdölexporten aus der Golfregion. Und von dem her spielen die zwei Elemente zusammen und haben dann insofern die asiatischen Märkte am meisten betroffen.
Aber einige Märkte haben, wie wir gehört haben, sich auch recht schnell wieder gefangen. Mailand, Paris. Setzen diese Märkte darauf, dass der Konflikt bald endet?
Das sieht man ganz deutlich jedes Mal, wenn eine politische Äußerung dahin abzielt, dass der Konflikt sehr rasch vorbei sein könnte oder dass man schon das Schlimmste gesehen hat, dann setzen die Börsen wieder zu einer kräftigen Erholung an. und der Erdölpreis sinkt im Einklang damit und umgekehrt, wenn man den Eindruck hat, dass sich der Konflikt ausweitet, dann sind die Börsen wieder unter Druck und der Erdölpreis steigt. Von dem her, ja, die wichtigsten Elemente, die man heute verstehen muss, um an den Finanzmärkten zu agieren, ist, wie lang dauert der Konflikt und zweitens, kann die Straße von Hormuz wieder geöffnet werden und befahrbar gemacht werden.
Es gibt ja diese bekannte Börsenweisheit, politische Börsen haben kurze Beine, die hört man gerade in diesen Tagen immer wieder. Gilt sie in diesem Fall tatsächlich?
Ja, also wenn die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird und die Ölförderung wieder normal aufgenommen wird, dann könnte es auch in diesem Falle zutreffen. Es gibt auch noch eine weitere Börsenweisheit vom Freiherrn vom Rothschild aus dem 19. Jahrhundert, die lautet, bisschen makaber, kaufen, wenn die Kanonen donnern und verkaufen, wenn die Violinen spielen. Es donnern zwar die Kanonen, aber die Unsicherheit ist noch so groß, dass man vielleicht noch zuwarten sollte, bevor man große und aggressive Investments tätigt an den Finanzmärkten.
Über die richtige Zusammenstellung des Portfolios in unsicheren Zeiten, über das werden wir gleich noch sprechen. Ich möchte jetzt aber erstmal einen Blick auf den Goldkurs werfen. Wir wissen ja, der hat ja im Vorjahr zeitweise über 5.000 Euro pro Unze erreicht. Also einen wahnsinnigen Höhenflug, mit dem nur wenige gerechnet haben. Er stieg um über 47% in nur einem Jahr und eben hat selbst viele Analysten überrascht. Zuletzt ging er wieder etwas zurück, um nun wieder anzusteigen. Man sagt immer, dass sich viele Anleger in unsicheren Zeiten in Gold flüchten. Ist genau das im Moment also zu sehen?
Nein, ich würde sagen, im aktuellen Umfeld sehen wir eher eine Seitwärtsbewegung des Goldes. Das ist darauf zurückzuführen, dass der US-Dollar wieder an Wert gewinnt. Und normalerweise ist es so, dass wenn der US-Dollar an Wert gewinnt, dann sinkt der Goldkurs ein wenig. Wir haben auch steigende Anleiherenditen, die auch nicht zuträglich sind für den Goldpreis. Und auf der anderen Seite gab es auch dermaßen viele Turbulenzen auf den Finanzmärkten, dass viele Investoren auch Gold verkaufen müssen, um vor allen Dingen bei Derivatengeschäften Geld nachzuschießen. Das alles wiegt ein bisschen schwer auf den Goldpreis aktuell, sodass es nicht zum Höhenflug ansetzen kann. Die unterliegende Dynamik hingegen, zum Beispiel die großen Zukäufe von Seiten der Zentralbanken, finden nach wie vor statt und werden auch weitergehen in der Zukunft. Von dem her schaue ich nach wie vor ganz positiv auf die Entwicklung des Goldpreises.
Aber gehen Sie davon aus, dass er noch einmal auf über 5.000 ansteigen wird?
Davon gehe ich aus, ja.
Sie haben den US-Dollar angesprochen. Wir wissen ja, der zeigte sich über Monate als sehr schwach. Mit dem Krieg nun im Iran hat der Dollar in kürzester Zeit deutlich zugelegt. Haben denn die steigenden Öl- und Gaspreise die Nachfrage nach dem US-Dollar angeheizt?
Ich würde sagen, dass das steigende Dollar ein Nebenprodukt ist der Unsicherheit, welche hervorgerufen worden ist durch den Iran-Konflikt. In unsicheren Zeiten flüchten Anleger in den sichersten Häfen und der Dollar ist nach wie vor als sicherer Hafen akzeptiert oder empfunden und deshalb steigt der US-Dollar.
Was bedeutet denn nun ein stärkerer Dollar für Investoren?
Zum einen ein positiver Effekt, also für einen Euro-Anleger, der US-denominierte Finanzinstrumente hält, ist positiv, weil natürlich sein Investment an Wert zunimmt in Euro. Auf der anderen Seite haben wir allerdings auch inflationäre Tendenzen. Wir kommen wieder zurück auf den Erdölpreis, der ja in Dollar abgerechnet wird und deshalb wird für den Euro-Raum beispielsweise Erdölimporte noch teurer, als sie vorher schon waren. Von dem her ein weinendes und ein lachendes Auge für die Dollarstärke. Negativ für die Schwellenländer. Normalerweise so, dass deren Währung weiter abwertet, wenn der Dollar zunimmt.
Und ist das auch der Grund, warum im Moment viele Aktienmärkte von Schwellenländern stark verloren haben?
Das ist auch mit ein Grund, ja.
Noch einmal zurückzukommen auf den stärkeren US-Dollar. Welche Auswirkungen hat das denn nun auf europäische, auf Südtiroler Unternehmen, die in die USA exportieren?
Ja, das ist tendenziell positiv. Also ein stärkerer Dollar heißt ja auch ein schwächerer Euro. Von dem her nimmt die Wettbewerbsfähigkeit der Südtiroler Unternehmen oder der europäischen Unternehmen zu. Das kann auch ein bisschen dabei behilflich sein, die Auswirkungen der Zölle zu reduzieren. Und von dem her, ja, normalerweise lieben Exporteure eine schwächere eigene Währung.
Kommen wir auf den Kryptomarkt zu sprechen. Der wird ja immer wichtiger, wenn wir auch über Finanzmärkte sprechen. Der hat in den vergangenen Tagen auch heftig reagiert. Der Bitcoin-Kurs etwa, der ging zunächst zurück, hat sich am Ende aber schnell wieder erholt. Spricht das also für die Volatilität oder eher für die Widerstandsfähigkeit dieser Anlageklasse?
Ja, ich sage oft, Bitcoin ist ein bisschen wie Mr. Jekyll und Dr. Hyde, also hat Elemente der Sicherheit von Gold und Elemente von Aktienmärkten auf Steroiden. Also von dem her weiß man auch nie so genau, ne? Präsentiert sich jetzt Bitcoin als das eine oder das andere. Im Oktober haben wir gesehen, Bitcoin bei $125,000, hat sich seitdem halbiert. Jetzt befinden wir uns irgendwo in einer Seitwärtsbewegung. Ich denke einfach, wir befinden uns in einem Krypto-Winter, der alle 4 Jahre vorkommt. Wenn wir in dieser Phase uns bei den 60.000, 65.000 irgendwo halten, dann denke ich, dass wir wieder in einigen Quartalen wieder einen Krypto-Frühling erleben werden mit steigenden Kursen.
Ja, und gerade der Bitcoin-Kurs, der ist ja dafür bekannt, immer wieder aufzustehen, also ein wahres Stehaufmännchen.
So ist es, ja.
Herr Weisenecker, wie können Anleger jetzt in diesen unsicheren Zeiten ein resilientes Portfolio aufbauen? Geben Sie uns doch einen Blick bzw. einen Tipp.
Ja, die Hoffnung ist, dass das resiliente Portfolio schon vor dieser Krise aufgebaut worden ist, so nach dem Motto, nicht vorbeugen ist besser als heilen. Aber die aktuelle Krise kann man auch dazu auch verwenden, um diese Resilienz zu überprüfen. Wir haben es ja wieder mit einem Stresstest zu tun. Und wenn wir sehen, dass das Portfolio nicht resilient genug ist, dann müssen wir uns einfach die elementaren Fragen wieder vor Auge führen. Und zwar, bin ich breit genug aufgestellt über Anlagekategorien, über Regionen, über Sektoren? Habe ich Finanzinstrumente im Portfolio, die ich jederzeit schnell und kostengünstig verkaufen kann, ohne Verluste einzufahren? Stimmt der Anlagehorizont, mein Anlagehorizont mit denen überein, mit den Finanzinstrumenten überein, die ich im Portfolio habe, weil natürlich kann ich nicht, wenn ich weiß, dass ich in 12 Monaten mit meinen Ersparnissen eine Wohnung kaufen will, kann ich nicht alles in Aktien investieren, so wie ich nicht alles in einen Geldmarktfonds investieren kann, wenn ich für meine kleinen Kinder für die Universität spare. Also diese Fragen sollten ständig aufgeworfen werden und jetzt auch gerade kritischer beäugt werden, ja.
Sprechen wir aber über die Aktienmärkte konkret. Also wo sehen Sie dort, gerade eben in dieser aktuellen, unsicheren Zeit, die größten Aufwärtsbewegungen?
Ja, die größten Aufwärtsbewegungen sieht man natürlich im Energiesektor und in den Rohstoffen und leider auch in der Rüstungsindustrie, muss man ganz klar so sagen. Aber wenn der Konflikt wieder zu Ende geht, können das auch wieder die größten Verlierersektoren sein. Von dem her, wie so immer, ne? Die Zukunft ist unsicher. Von dem her, wie wir vorher gesagt haben, nicht möglichst breiter aufstellen und ja, für jedes Szenario gerüstet sein. Ja.
Gerade wenn wir jetzt über diese gesperrte Straße von Hormuz sprechen, werden jetzt erneuerbare Energien an den Börsen einen Aufwind erleben?
Ja, das dachte man auch schon 2020 und 2021. Da gab es schon so eine erste Euphoriephase. Die ist anschließend ziemlich schnell wieder abgeflacht. Aber das Thema Energiesicherheit, Energieversorgung wird ganz sicher viele Regierungskanzleien oder zumindest Regierungssitze beschäftigen. Dazu gehören erneuerbare Energien sicher dazu, aber auch Kernenergie. Allerdings, ob sich das wieder so schnell in den Aktienkursen widerspiegelt, ist unsicher, weil viele von diesen Unternehmen sind noch nicht profitabel genug und erfordern auch große Investitionen in Anlagevermögen. Von dem her gibt es eine gewisse Aufwärtsbewegung in den letzten 2 Jahren. Kann man gut vorstellen, dass da noch mehr kommt, ja.
Viele Anlegerinnen und Anleger auch hier in Südtirol, die werfen im Moment einen panischen Blick auf ihr Portfolio. Was würden Sie ihnen raten? Die Kanonen, die donnern ja nach wie vor. Also würden Sie sagen, man sollte sich das Portfolio schon sehr genau anschauen und den einen oder anderen Verkauf vornehmen? Oder sind jetzt Blitzverkäufe fehl am Platz?
Ich würde sagen, das hängt dann vom Anlagehorizont ab. Wenn man den Plan hatte, Finanzinvestments für 5, 7, 10 Jahre zu halten, dann gibt es heute keinen Grund zu verkaufen. im Gegenteil dazu, wenn man viel Liquidität auf dem Konto hat und so viel Zeit hat, 5, 7, 10 Jahre, dann können weitere Kursrücksätze dazu genutzt werden, zu investieren. Aber im Allgemeinen gilt, also nicht aus der Panik heraus oder aus der Unsicherheit heraus, große Transaktionen vornehmen, also lieber kühlen Kopf bewahren, nicht, und sich auch gegebenenfalls beraten lassen, was das Beste zu tun ist. Ja.
Der Krieg, und damit komme ich zur letzten, zur abschließenden Frage, der Krieg rund um den Iran, der trifft ja nicht nur die Region, sondern auch die globale Reiseindustrie. Wir wissen, zehntausende Urlauber sitzen nach wie vor fest, Flugrouten werden umgeleitet, bei vielen Reisenden wächst die Unsicherheit, ob sie erstmal nach Hause kommen, die anderen, ob sie ihre geplanten Ferien antreten sollten. Könnte Südtirols Tourismus nun davon profitieren?
Ja, bis zur Hauptreisesaison ist ja noch eine Weile hin, aber wenn man sich ansieht, wie 2020, 21, 22 sich die Touristenströme entwickelt haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn es im Sommer rein immer noch große Unsicherheiten gibt in der Golfregion, dass gar einige vorziehen werden, sich nicht allzu weit weg zu bewegen und so eben 21 und 22 doch eher kurze Wege suchen, und da ist Südtirol wahrscheinlich wieder prädestiniert dafür. Ja.
Herr Weisnecker, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Einschätzungen. Danke, dass Sie hier waren.
Danke vielmals für die Einladung.
Und nach diesem Gespräch mit dem Volkswirt Armin Weisnecker blicken wir jetzt, wie in jeder Ausgabe dieses Podcasts, auf die aktuelle FF. Worüber berichten wir diese Woche? Georg Mayer hat für die Titelgeschichte zum Irankrieg ein bewegendes Interview mit Mohsen Farsad geführt. Farsad ist Primar für Nuklearmedizin am Krankenhaus Bozen. Er stammt aus dem Iran und lebt seit bald 20 Jahren in Südtirol. Entsprechend bange blickt er auf seine alte Heimat, wo Familie und Freunde leben. Und er sagt offen, dass ihn die vergangenen Monate emotional sehr mitgenommen haben. Worüber berichten wir noch? Nach dem Interview mit dem Nordtiroler Landeshauptmann Matle hat sich unser Redakteur André Wert gefragt, was denn südlich von Salurn los ist, und hat dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fogatti einen Besuch abgestattet. Unter anderem wollte er wissen, ob Fogatti denn eifersüchtig auf Südtirol sei. Schließlich beträgt unser Landeshaushalt über 8 Milliarden Euro, jener des Trentino nur etwa mehr als 6 Milliarden. Fogattis Antwort, ich zitiere: Ich stehe morgens nicht auf und vergleiche das Bruttoinlandsprodukt von Südtirol mit unserem. Zitat Ende. Seine Vorgänger hätten im Trentino jedenfalls weniger investiert, sagt er. Und er sehe es nun als seine Aufgabe, die Wirtschaft des Trentino wieder wachsen zu lassen. Und abschließend darf ich jetzt noch auf unser Spezial im Heft verweisen zum Thema Renovieren. Julia Staffler geht darin der Frage nach, wie man denn einer alten Stube neuen Glanz verleiht und worauf man bei einer Renovierung achten muss. Außerdem führt sie in diesem Heft ein Gespräch mit der Volkskundlerin Barbara Stocker, die sich über die Jahre ein sehr fundiertes Wissen über Stuben angeeignet hat. Sie erzählt in diesem Gespräch, dass in der Stube tagtäglich der Rosenkranz gebetet wurde, dort wurden Kinder geboren. Und wenn ein Familienmitglied starb, dann wurde dort auch der Tote aufgebahrt. Von der Wiege bis zur Bahre also. Alles rund um die historische Stube lesen Sie also in der aktuellen FF. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut!